Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Ha, Weihnachten ist doch einfach immer wieder gemütlich. Es duftet nach leckerem Essen und Plätzchen. Man sitzt gemütlich mit der Familie oder den engsten Freunden zusammen und quatscht. Und wenn man einen Kamin hat, dann prasselt darin ein warmes Feuer. 1717 war es an Weihnachten gar nicht gemütlich, zumindest an der Nordseeküste. Die Jahre vorher schon waren schwierig gewesen. Es hatte ganz extrem kalte Winter gegeben, dadurch war die Saat zerstört worden. Es hatte mehrere Viehseuchen gegeben und eine Mäuseplage. Und dann kam Weihnachten 1717 ein Orkan auf. Es drohte eine Sturmflut. Aber weil sich das Wetter zum Heiligabend beruhigt hatte und auch das Hochwasser nicht so schlimm war, gingen die Menschen schlafen. Und dann stieg das Wasser doch. Deiche brachen, Häuser wurden weggespült, Menschen ertranken. Etwa 9000 waren es an der deutschen Nordseeküste, dazu noch etwa 2500 an der niederländischen. Die Weihnachtsflut von 1717, das ist unser Thema heute und er hier darf nicht fehlen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi, frohe Weihnachten dir.
Auch so, dankeschön.
Die Weihnachtsflut von 1717, das war ja nicht die erste Flut, die schwere Schäden hinterlassen hat. Wie weit zurück gehen denn die Berichte über Fluten und Überschwemmungen?
Also wenn man sich die römische Antike anschaut, dann gab es immer wieder Überschwemmungen entlang des Tiber. Diese Katastrophen wurden noch viel schlimmer, weil große Teile Roms hier auf sumpfigem Gebiet lagen und deshalb immer wieder von Überschwemmungen natürlich heimgesucht wurden. Antike Schriftsteller etwa berichten vom Forum Romanum, das regelmäßig trockengelegt werden musste. Die unterirdische Cloaca Maxima wurde ausgebaut, um Wassermassen kompensieren zu können. Genützt hat es wenig. Das Wasser kam immer wieder und mit dem Wasser natürlich verheerende Krankheiten, die vielen tausend Menschen zum Verhängnis wurden.
Und wie war das an unseren Küsten?
Schlimm, das kann man wirklich nicht anders sagen. Also unsere Vorfahren sind regelmäßig von Überschwemmungen betroffen gewesen, die extreme Schäden angerichtet haben. 516 etwa wurde ganz Friesland überschwemmt. 6000 Menschen und weit mehr Vieh ist ertrunken. Mit den entsprechenden Folgeschäden natürlich. 1164 ist es zur ersten Julianenflut gekommen. Es war der 17. Februar, der Gedenktag der heiligen Juliana. Ein lokaler Geschichtsschreiber hat diese Flut festgehalten und geschrieben, es habe mehr als 20.000 Tote gegeben. 6 Jahre später kam es zu einer Katastrophe an der holländischen Küste. Die Allerheiligenflut durchbrach die Küste und trennte etwa die Insel Texel ab. Heute machen dort viele Menschen Urlaub. Damals brachte der Bruch der Küste für viele Menschen den Tod.
Also bei solchen Überschwemmungen kommen jedes Mal Tausende von Menschen ums Leben und noch viel mehr Vieh. Trotzdem ist die Küstenregion bis heute bewohnt. Wie haben die Menschen wieder zurück in ihren Alltag gefunden?
Also das kann man sich heute irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, weil es überhaupt keine Hilfe gab, außer von den Nachbarn, wenn die denn überlebt hatten. 1362 wütete 2 Tage lang die erste Marcellusflut, die offenbar für einen großen Teil des Landesverlustes im späten Mittelalter verantwortlich war. Bei dieser Flut sollen 100.000 Menschen umgekommen sein. Etwa 40 Dörfer mussten für immer aufgegeben werden. Dafür entstanden die Halligen, die es ja heute noch gibt. Also die Folgen waren tatsächlich dramatisch und die haben das Leben von Generationen erschwert und verändert. Vielfach kamen die Überflutungen ohne Vorwarnung und haben die Menschen regelrecht überrascht, sodass die Schäden noch katastrophaler waren. Also heute ist ja schon oft schlimm genug und es gibt auch Tote, aber mit den Verhältnissen im Mittelalter kann man das nun wirklich nicht vergleichen. Die Weihnachtsflut von 1717 war die größte bis dahin bekannte Sturmflut und hat Überflutungen und Verwüstungen ungeheuren Ausmaßes bewirkt.
Die Weihnachtsflut vor genau 300 Jahren an der Nordseeküste. Das ist unser Thema heute bei Eine Stunde History. Das Weihnachtsfest 1717 brachte für viele Menschen an der Nordseeküste keine Freude, sondern den Tod. Wiebke Lehnhoff aus dem History-Team über die Nacht, an dem das Wasser kam.
Am 24. Dezember 1717 feiern die Menschen an der Nordsee Weihnachten. Aber immer mit einem Auge Richtung Meer. Denn seit dem Vortag ist es ziemlich stürmisch geworden, und zwar in der gesamten deutschen Bucht. Also von der niederländischen bis hoch zur dänischen Nordseeküste. Erst kam der Wind lange aus Südwesten, dann wurde er heftiger und kam aus Westen und inzwischen bläst er ziemlich stark aus Nordwesten, also von oben in die Bucht hinein. Dadurch kann die Flut stärker und höher auflaufen als sonst, das wissen die Menschen. Aber gegen Mitternacht flaut der Wind wieder ab. Und so gehen die meisten Küstenbewohner nach Gottesdienst und Weihnachtsfeier zu Hause beruhigt schlafen. Sie rechnen nicht mehr mit einer Sturmflut. Die Menschen wissen nicht, dass bei so einer Wetterlage erst der Wind abnimmt und dann das Hauptsturmfeld eines Orkans eintrifft. Das geschieht am 25. Dezember 1717 sehr plötzlich und mitten in der Nacht. Nach 1 Uhr erreicht der Orkan die deutsche Nordseeküste. Die ungeheure Kraft des Windes presst das Wasser zusammen und lässt es in relativ kurzer Zeit Richtung Land ansteigen. Mächtige Wellen schlagen gegen die Deiche und werfen sogar Schiffe hinüber. Diesem Druck halten viele Deiche bald nicht mehr stand. Sie brechen. Das eiskalte Nordseewasser schießt durch die Lücken, überläuft das flache Marschland hinter den Deichen und reißt alles mit sich. Die meisten Bewohner in den Küstengebieten werden von der unerwarteten Sturmflut im Schlaf überrascht. Das Wasser läuft in ihre Häuser, drückt die Mauern ein oder reißt die Gebäude direkt mit sich fort. Wer es noch schafft, sich aus dem Bett zu retten, kann oft nur im Nachthemd gerade so auf den Dachboden flüchten oder aufs Hausdach. Wie Hinrich Albrecht Fabricius aus Aberhausen an der Wesermündung.
Hohe Flut! Wacht alle auf! Zur Leiter! Hoch auf den Boden! Warte! Hanne, ich trag dich!
Ich seh nix. Geh wieder runter, Hinrich. Lass ihn nicht im Dunkeln ertrinken.
Rieke, hier bin ich. Hab dich, Mädchen. Rauf mit dir. Nimm Anne.
Wo sind die anderen beiden denn?
Hier, sie kommen.
Georg hat sie. Gott sei Dank. Alle hoch hier. So, raus aus den nassen Kleidern und ab ins Heu. Sonst erfrieren wir. Alle nah zusammen. Das wärmt. Und jetzt beten wir um Rettung.
Andere haben nicht so viel Glück. Je nach Ort wird das Land bis zu einer Höhe von 5 Metern überflutet. In den Häusern steht das Wasser bis zu 3 Meter hoch. Eine Mutter schafft es gerade noch auf den Dachboden ihres Hauses. Um ihre 3 Kinder heraufzuholen, müsste sie ein Brett losbrechen. Doch sie ist nicht stark genug und muss die Kinder unten ertrinken lassen. Eine andere Familie rettet sich gemeinsam in die Scheune, aufs Heu. Aber die Fluten zerstören die Scheune und der Heuhaufen wird Stück für Stück weggespült. Ein Kind nach dem anderen fällt ins eiskalte Wasser und ertrinkt. Schließlich auch die Mutter mit dem Kleinsten. Auch der Mann fällt ins Wasser, kann sich aber irgendwie an einem Baum festklammern. Von dort lässt er sich später auf vorbeitreibendes Heu fallen und wird damit auf höher liegendes Land geschwemmt. Dort liegt er völlig entkräftet 2 Tage und Nächte in der Kälte, bis er gerettet wird. In allen Nordseeküstenländern reißen die Fluten Menschen und Tiere mit sich, genau wie Häuser und Habseligkeiten. Dörfer versinken. Feuer brechen aus, weil die Leute im Dunkel der Nacht mit Kerzen oder Lampen auf die Dachböden gestiegen sind. Brennende Häuser treiben auf dem Wasser vorbei an Dächern und Bäumen, auf denen zitternde Menschen sitzen. Andere versuchen, sich schwimmend zu retten. 1 Stunde lang nach Einbruch der Sturmflut gellen aus den Marschgebieten hinter den Deichen Hilfeschreie. Lautes Beten, Jammern und Fluchen. Dann verstummen die Männer, Frauen und Kinder. Rettung kommt oft zu spät, denn es ist dunkel und es stürmt bis zum Morgen. Aber auch danach warten viele vergeblich auf Hilfe, denn es fehlen Schiffe und Boote. Die sind weggetrieben oder zerstört. Daher sitzen manche Menschen tagelang auf Dächern. Andere versuchen wochenlang auf ihren Dachböden zu überleben. In allen Nordseeküstenländern zusammen sterben in der Weihnachtsflut 1717 etwa 12.000 Menschen. Wie viele in den Tagen und Wochen danach noch an Kälte, Hunger, Durst und Krankheiten sterben, ist nicht überliefert.
Wiebke Lehnhoff war das über die Weihnachtsnacht 1717, in der tausende Menschen ihre Häuser, ihr Vieh, ihre Familien und ihr Leben verloren.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History.
Vor 300 Jahren war Weihnachten für die Menschen an der Nordseeküste kein frohes Fest. Das Meer brachte Tod und Verderben über das Land. Dirk Meyer hat ein Buch geschrieben über Sturmfluten an der Nordsee. Er kann uns noch etwas genauer erklären, wie das überhaupt an Weihnachten 1717 passieren konnte. Hallo, Herr Meyer.
Moin, Frau Rosenplanter.
Vor der Flut hatte es ja einen Orkan gegeben und den Menschen damals war ja die Gefahr einer Sturmflut nach einem Orkan schon bekannt. Konnte man 1717 nicht vorhersehen, welches Ausmaß diese Sturmflut haben würde?
Das konnte man so in der Tat nicht direkt vorhersehen. Man muss ja zunächst einmal sagen, dass die Vorhersage eine Sache der Erfahrung war. Man hat sich meistens an den vorherigen Sturmfluten orientiert und es gab auch keine regelmäßige Wettervorhersage wie heute. Zudem waren die Umstände ausgesprochen ungünstig, weil die Wassermassen sich in der Nacht gestaut hatten, als die Menschen schon schlafen gegangen waren.
Das Land war ja dann sehr überspült. Es war ja sehr, sehr viel Wasser in das Land eingedrungen. Wie groß waren da die Schäden?
Die Schäden sind regional unterschiedlich natürlich, aber sie sind insgesamt an der gesamten Nordseeküste von Holland bis nach Schleswig-Holstein sehr groß gewesen. Die Wassermassen sind gegen die Deiche gedrückt worden, sind sehr schnell angestiegen, haben die Deiche überschwemmt, die Deichkronen sind abgerutscht, die Deiche sind schnell gebrochen. Die ersten Deichbrüche traten ein um 6.30 Uhr bis um 8 Uhr, stellenweise sogar noch früher in der Wistermarsch um 3 bis 4 Uhr in der Nacht, in Dithmarschen um 4 bis 5 Uhr im Morgen. Und in Hamburg um 5 bis 8 Uhr. Als also die Menschen aufstanden, waren in der Tat die Häuser von einer hohen Wasserflut umringt. Und dann sind schon sozusagen große Schäden natürlich eingetreten. Insgesamt sind vielleicht an die 40.000 Rinder in den gesamten Nordseemarschen ertrunken, an die 35.000 Schafe. Über 4.000 Häuser sind zerstört worden und insgesamt ertranken 11.000 Menschen. Das muss man aber regional aufgliedern. Das habe ich insbesondere für Schleswig-Holstein getan, wo ich Überflutungsgutachten erstellt habe.
Wie hoch stand da das Wasser?
Man kann sagen, dass das Wasser eine Höhe gehabt hat von etwa 3,80 Meter bis 4 Meter über dem mittleren Tidehochwasser, was damals natürlich niedriger lag als heute, vielleicht unterhalb eines Meters, nicht? Das Wasser war also ausgesprochen hoch gestiegen, das kann man sagen. Man hat natürlich in dieser Zeit nicht überall Flutmarken. Das macht das Problem der Rekonstruktion der Flutföhn natürlich etwas schwierig. Also in Dithmarschen stand das Wasser etwa 2 Meter oberhalb der Marsch.
Hat es denn langfristige Folgen der Weihnachtsflut gegeben?
Sowohl kurzfristige als auch langfristige Folgen. Nicht die kurzfristigen Folgen ist eine Hungersnot, die auftrat. Das ist zunächst einmal die Tatsache, dass man die Schäden alle reparieren muss. Langfristig sind die Folgen natürlich noch schlimmer gewesen. Es hat zu einer Verarmung breiter Schichten der Bevölkerung geführt, wobei man sagen muss, dass ja um 1717 auch eine Krisenzeit geherrscht hat. Wir sind dort noch im Nordischen Krieg. Es hat einen Besitzerwechsel gegeben infolge der Verarmung breiter Schichten. Also die Höfe haben sozusagen ihre Eigentümer gewechselt. Niedrigere Bodenpreise führten dann zu größeren Höfen auf der einen Seite, aber auch zu vielen kleinen Höfen. Das muss man regional genau untersuchen. Gut überlebt haben eigentlich nur kapitalkräftige Großbauern. Das weitere Problem war, dass der Finanzbedarf für die Deckung der Schäden ja aus der Region im Wesentlichen gedeckt werden musste. Es gab noch keine Katastrophenpläne in dieser Zeit. Staatlicherseits, auch wenn natürlich versucht hat, die staatliche Verwaltung in den jeweiligen Nordseemarschen zu helfen. In Schleswig-Holstein wäre das sozusagen die dänische Verwaltung.
Und wie hat sich die Küstenregion dann davon erholt?
Die Erholung ist sicherlich langsam gewesen. Ich denke, es wird bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts gedauert haben, weil noch die Eisflut hinterherkam. Dann kamen noch weitere Sturmfluten, also 1718 die Eisflut, dann 1720, 21, 1756. Also man kann sagen, bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wird das gedauert haben. Man muss sich ja vorstellen, dass die Böden auch längere Zeit versalzt gewesen sind. Dann aber hatte sich die Küstenlandschaft schon schnell erholt, denn Die Margen waren doch fruchtbar und es lohnte sich dann auch wieder Eindeichung vorzunehmen.
Dirk Meyer war das. Er hat ein Buch geschrieben über Sturmfluten an der Nordsee und er hat uns erzählt, warum das Ausmaß der Sturmflut nicht vorhersehbar war und wie die Menschen in den Jahren danach wieder in den Alltag zurückgefunden haben. Danke Ihnen dafür.
Bitteschön, Frau Rosenblätter.
Deutschlandfunk Nova.
Die Weihnachtsflut 1717 war nicht die erste Sturmflut an der Nordsee und wahrhaftig auch nicht die letzte. Zum Beispiel hat es im Februar 1962 eine große Sturmflut gegeben, die vor allem Hamburg unter Wasser gesetzt hat. Damals waren mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Und das, Matthias, obwohl es doch schon entsprechende Warnsysteme und Hilfsmaßnahmen gab.
Ja, die gab es zum Teil wenigstens, muss man sagen. Aber vieles konnte eben trotzdem leider nicht verhindert werden. Vorausgegangen war ein Orkan, der ungewöhnlich stark war, eine Sturmflut auslöste und an Elbe und Weser zu erhöhten Pegelständen führte. Besonders betroffen waren, du hast es eben schon gesagt, weite Teile von Hamburg, weil dort die vorherige Flut, die sogenannte Holland-Sturmflut von 1953, große Schäden angerichtet hat und die in Mitleidenschaft gezogenen Deiche noch nicht wieder repariert waren. Sie waren nur notdürftig gepflegt und sie zerbrachen als erstes mit der katastrophalen Folge, dass viele Menschen von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Auf Hausdächern sitzen, auf Hilfe, auf der Luft warteten, bevor sie unter meistens höchst dramatischen Umständen noch gerettet werden konnten. Trotzdem, mehr als 300 Tote forderte dieses Hochwasser, das zudem noch gravierende technische und städtebauliche Mängel zutage gefördert hat, die für das Ausmaß dieser Katastrophe mitverantwortlich waren.
Das bisher letzte Unwetter, das dann eine schwere Flut ausgelöst hat, war der Orkan Xaver. Das war 2013.
Genau, Anfang Dezember, um es genau zu sagen, suchte Xaver vor allem Nordeuropa heim. Den Sturmfluten in Skandinavien, England und Deutschland sowie dem Hochwasser in vielen Flüssen Polens und Österreichs fielen 13 Menschen zum Opfer. Von den Versicherungen wurde der Gesamtschaden mit bis zu 1,4 Milliarden Euro angegeben. Diese Summe ist natürlich gewaltig, aber sie wäre deutlich höher ausgefallen, wenn der Küstenschutz und der Schutz der Städte an den großen Flüssen nicht inzwischen erheblich verbessert worden wäre. Dennoch gab es schwere Schäden, vor allem auf den nord- und ostfriesischen Inseln, wo Deiche brachen und ganze Dünen weggespült wurden.
Okay, bisher haben wir von Sturmfluten gesprochen, die mit Orkanen zusammenhingen. Aber jetzt kommt ja noch der Klimawandel dazu, der die Meere ansteigen lässt.
Ja, der kommt hinzu und auch hier muss man sagen, leider. Und man kann die Auswirkungen bei uns schon erleben. Heiße Sommertage mit Temperaturen, die man sonst nur aus Wüstengegenden kennt. Starke Stürme und Regenfälle, die von unserer Kanalisation nicht mehr aufgenommen werden können und vieles andere mehr. Derzeit kann man überall an den Küsten beobachten, wie Deiche erhöht und neu befestigt werden. Wir müssen enorm viel Geld aufwenden, um hinter Deichen geschützt zu sein. Besser wäre es, die Gründe für den Temperaturanstieg zu bekämpfen und, wenn es geht, zu beseitigen.
Danke, Matthias. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Wir sprechen heute über die Weihnachtsflut vor genau 300 Jahren. Eigentlich geht es heute ja um die Weihnachtsflut von 1717, aber wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, 1962, da hat es auch ein sehr schweres Hochwasser gegeben. Große Teile von Hamburg standen damals unter Wasser. Martina Hessler ist Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und hat sich wissenschaftlich mit dieser Flut beschäftigt. Hallo, Frau Hessler.
Hallo.
Was war der Auslöser damals von dieser Flut von 1962?
Ja, der unmittelbare Auslöser für die Flut von 1962 war ein schwerer Sturm über der Nordsee. Also schon seit Dezember gab es viele Stürme, aber nie war das Wasser so hoch gestiegen, wie es dann in der Katastrophe vom 16. auf 17. Februar passieren sollte. Dann wurde dieser Sturm zu einem Orkan mit dem Namen Vercinet und hat die gesamte Nordseeküste betroffen und Sturmfluten ausgelöst. Und für Hamburg ganz dramatisch, dass das Wasser die Elbe hochgedrückt wurde und es dann eben zu diesem Hochwasser von einer Höhe von 5,70 Meter kam. Man muss aber, wenn ich das noch ergänzen darf, sagen, dass es der unmittelbare Auslöser war, dass aber, wie Max Frisch das mal so schön formuliert hat, die Natur selbst keine Katastrophen kennt, sondern das betont auch die sozialwissenschaftliche Katastrophenforschung. Man versteht Naturkatastrophen nur, wenn man immer auf die gesellschaftlichen Bedingungen schaut, also vor der Flut, welche Vorsorge wurde getroffen, welches Risikobewusstsein existierte und wie war das Krisenmanagement organisiert.
Und wie war das 1962?
Also Hamburg und man kann sagen, die ganze Gegend entlang der Elbe war auf derartige Ereignisse überhaupt nicht vorbereitet. Es gab kein Risikobewusstsein und dieses mangelnde Risikobewusstsein hing sicher mit etwas zusammen, was der Schweizer Katastrophenforscher Christian Pfister eine Katastrophenlücke genannt hat. Die letzte wirklich große Sturmflut hatte nämlich im Jahr 1825 stattgefunden, also war schon sehr lange her. Und es war einfach, die Möglichkeit einer solchen Katastrophe war in Vergessenheit geraten. Entsprechend gab es keine Vorsorge, es gab keine Katastrophenschutzpläne, es gab keine Evakuierungspläne und die Deiche waren in einem sehr schlechten Zustand. Sie waren alt, sie waren nicht auf dem neuesten technischen Stand und sie waren zu niedrig, weil sie 1825 das letzte Mal erhöht worden waren. Und dazu kam, das zeigt auch das mangelnde Risikobewusstsein, dass tatsächlich zu wenig gewarnt wurde. Und die wenigen Warnungen, die es gab, wurden auch von der Bevölkerung nicht ernst genommen, zum Beispiel Sirenen, sodass man dachte, das ist Feueralarm, aber keiner in der Bevölkerung dachte wirklich, dass es um Hochwasser geht.
Sie haben eben gesagt, da gab es einen Hochwasserstand von über 5 Metern. Dann gab es mit Sicherheit auch ziemlich viele Schäden.
Ja, die Schäden der Flut waren für Hamburg wirklich massiv. Also über 60 Dämme waren gebrochen. Das führte eben dazu, dass ein Fünftel der Fläche Hamburgs unter Wasser stand. Das Schlimmste war natürlich, dass es 315 Tote gab. 20.000 Menschen wurden evakuiert und dann im Anschluss mussten einige Zeit ca. 12.000 in Notunterkünften untergebracht werden. Es war vor allem für Hamburg dramatisch, dass ein Stadtteil besonders betroffen war. Also natürlich alle elbnahen Stadtteile, wie auch Waltershof, Neuenfelde, Moorburg und so weiter. Aber Wilhelmsburg hatte eben besonders zu leiden. Dort gab es 222 der 315 Toten. Und das lag daran, dass diese Elbinsel besiedelt war mit Behelfswohnheimen von Vertriebenen und Flüchtlingen, die dann eben auch innerhalb von kurzer Zeit wieder alles verloren hatten und natürlich auch traumatische Erfahrungen machen mussten.
Welche Maßnahmen wurden denn dann in den Jahren nach der Flut beschlossen?
Also wichtig war erstmal, dass der Hamburger Senat sofort einen Untersuchungsausschuss eingesetzt hat, der dann eben die Versäumnisse und Mängel benennen sollte, um dann handeln zu können. Und direkt nach 1962 wurde tatsächlich sehr schnell ein neues Deichbauprogramm aufgelegt. Also allein zwischen 1962 und Ende der 70er Jahre hat die Stadt 780 Millionen D-Mark in Hochwasserschutzanlagen investiert. Die Deiche wurden jetzt erneuert, also das war schon 1953 nach einer großen Sturmflut in Holland eigentlich angemahnt und auch begonnen worden, aber eben wie man 1962 sah, nicht ausreichend. Also jetzt wurde nach dem neuesten technischen Stand umgebaut und erstmal auf 6,7 Meter die Deiche erhöht. Und 1976 gab es dann nochmal eine sehr große Sturmflut. Da konnte man dann feststellen, dass die Deiche auch hielten und auch diese Höhe erstmal ausreichend war. Das heißt, es wurde sehr viel in den Hochwasserschutz investiert und man arbeitet seitdem eigentlich kontinuierlich in Hamburg am Hochwasserschutz. Momentan liegen die Deichhöhen zwischen 7,50 Meter und 9,25 Meter.
Heute hat Hamburg den größten Seehafen in Deutschland. Tag für Tag fahren da unter anderem ganz große Kreuzfahrtschiffe durch. Die Hafen City ist eine gefragte Wohngegend direkt am Wasser und auch die Elbphilharmonie ist da ja auch in der Nähe. Ist Hamburg und vor allem auch der Hafen heute gegen eine Sturmflut wie die von 1717 oder von 1962 gewappnet?
Also wie schon gesagt, hat der Hochwasserschutz in Hamburg einen sehr, sehr hohen Stellenwert und man kann hier ganz klar sagen, dass aus der Katastrophe gelernt wurde. Es wurde sehr, sehr viel in den Hochwasserschutz investiert. Das Risikobewusstsein ist bei den städtischen Akteuren und Verantwortlichen sehr hoch. Die Maßnahmen sind mannigfach. Also die Hafen-City steht ja zum Beispiel auf Warften, also auf künstlich angelegten Hügeln. Es gibt unheimlich viele Debatten in der Stadt, was der adäquate Hochwasserschutz ist. Und was ich denke, was auch sehr wichtig ist, dass es immer wieder eine Erinnerung an die Katastrophe 1962 gibt, also Erinnerungsorte, Gedenktage, so dass die Erinnerung lebendig gehalten wird, so dass es nicht wieder zu dieser Katastrophenlücke kommen kann. Es wird auch immer berechnet, wie hoch die Deiche sein müssen. Also man ist hier wissenschaftlich und technisch sehr hinterher. Ob das natürlich alles letztlich hilft, also man sagt auch für die Hafen-City braucht es neue Konzepte, sehr langfristig. Man kann nie sicher sein, ob es nicht doch wieder zu einer Katastrophe kommt. Aber die Vorkehrungen sind zweifellos inzwischen sehr gut, die getroffen werden.
Martina Hessler war das. Mit ihr habe ich über die Flut von 1962 gesprochen und darüber, ob Hamburg heute vor einer ähnlichen Katastrophe geschützt wäre. Danke Ihnen dafür.
Okay, danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es ist schon immer wieder beeindruckend, was alles getan wird heute, um das Land und die Menschen, die da leben, vor neuen Hochwassern zu schützen. Und trotzdem kommen auch heute noch Überschwemmungen vor. Für den Schutz der Küste in Schleswig-Holstein ist der Landesbetrieb für Küstenschutz, Naturparks und Meeresschutz zuständig. Johannes Oehlerich ist der Direktor und er kann uns erklären, warum das so ist. Hallo, Herr Oehlerich.
Ja, moin, Frau Rosenblätter.
Was wird heute für den Schutz der Küsten alles gemacht?
Ja, ich möchte damit beginnen, dass wir Fachleute einsetzen, die an der Küste und im Meer messen, das Meer vermessen, diese Daten analysieren, Wind, Seegang, Wasserstände und Seegrund damit sicher zu fassen kriegen. Mit diesen Daten sind wir dann in der Lage, zielgerichtet zu planen und zu bauen bzw. zu verstärken. Es geht hier um Deiche, es geht um Sperrwerke und es geht um Schöpfwerke. Es ist uns daran gelegen, dass wir die Vorländer, also das, was in den Marschengebieten vor den Deichen liegt, zu beobachten und zu unterhalten. Welche Veränderungen finden statt? Wie können wir rechtzeitig auf diese Veränderungen reagieren? Wir haben sandige Küsten an der Nordsee und dort, wo notwendig, schützen wir die sandigen Küsten durch Sandvorspülung. Außerdem organisieren wir den Einsatz von Fachkräften im Gefahrenfall. Wenn es dann mal zu katastrophalen Auswirkungen kommen sollte, dann stehen uns tief gestaffelt eine Vielzahl von Fachleuten vom Technischen Hilfswerk über die Feuerwehren bis hin zur Bundeswehr zur Verfügung, um solche Fälle dann meistern zu können.
Sie haben eben gesagt, Sie machen Messungen im Meer, also Wellengang und Windstärke und so ein Kram. Das heißt, das nutzen Sie dann als Berechnungsgrundlage, um zu errechnen, wie hoch in Zukunft wahrscheinlich das Wasser steigen wird?
Ja, das ist ein wesentlicher Baustein, dass die Fachleute sich über die Jahre und Jahrzehnte mit der Natur auseinandersetzen, daraus die notwendigen entscheidungsrelevanten Daten generieren und damit dann auch die Küstenschutzbauwerke für die nächsten 100 Jahre bemessen können.
Da kommt ja dann der Klimawandel auf uns zu, der dafür sorgt, dass die Meeresspiegel steigen. Inwieweit beeinflusst das Ihre Maßnahmen für den Küstenschutz?
Ja, wir müssen uns auf Veränderungen im Küstengebiet ausrichten, unter anderem einen verstärkten Meeresspiegelanstieg. Deswegen überprüfen wir unsere Landesschutzdeiche alle 10 Jahre und versuchen, die Veränderungen dieser 10 Jahre dann in die Bemessungswerte hineinzubekommen. Wir passen die gemessenen Wasserstände dementsprechend an, berechnen die Wellenparameter, Wellenüberlaufraten werden berechnet. Und wenn es dann an einem dieser Abschnitte rechnerisch zu einem Wellenüberlauf von mehr als 2 Liter pro Meter und Sekunde kommt, dann gilt dieser Deichabschnitt als zu verstärken. Geotechnische Einrichtungen, Sicherheitseinschätzungen runden das Ganze ab. Dann wird ein Bemessungswasserstand ermittelt, der dann einen Klimazuschlag von, wir haben gewählt, 50 Zentimeter für die nächsten 100 Jahre beinhaltet. Das ist abgeleitet aus den Empfehlungen des IPCC, der für die nächsten 100 Jahre 20 bis 80 Zentimeter Meeresspiegelanstieg annimmt. Mit diesem Bemessungswasserstand wird dann das sogenannte Deichbestick bestimmt, das dann die Höhe des Deiches bestimmt. Wir wählen ein seeseitiges Deckwerk, das 1 Meter höher liegt. Die seeseitige Neigung wird durchgehend mit 1:10 projektiert, eine Deichkrone von 5 Meter und binnenseitige Neigung von 1:3. Und dann haben wir das Klimaprofil mit der sogenannten Baureserve.
Mit all diesen Schutzmaßnahmen, die jetzt in Gang gesetzt werden und wurden, ist in der Küstenregion noch mal so eine Katastrophe wie die von 1717 oder auch von 1962 möglich?
Also wir gehen davon aus, dass wir heute sehr viel besser vorbereitet sind auf solche Ereignisse. Ich sprach an, dass wir sehr viel besser die Naturvorgänge erfassen können. Außerdem haben wir viel gelernt aus den vergangenen Ereignissen. Die Vorhersagen von Extremereignissen sind sehr viel besser geworden. Die Meteorologen können uns 14 Tage im Voraus in etwa sagen, ob uns ein schwereres Ereignis erwischen wird. Sicher aber 2 Tage vorher, sodass wir in etwa wissen, wie hoch die Sturmflut auflaufen wird. Die Bauwerke werden heute bis auf 100 Jahre zum Teil auf einem 200-jährigen Wasserstandsereignis ausgelegt. Wir haben Gefahrenabwehrpläne, mit denen wir die Einsatzkräfte des Bundes, des Landes und auch der Kommunen in den Einsatz bringen können. Und schlussendlich haben wir natürlich auch Medien, die es erlauben, die Menschen sehr viel schneller zu erreichen, um Vorsorge zu treffen, falls es uns tatsächlich einmal katastrophal treffen sollte.
Diese ganzen Schutzmaßnahmen hören sich ziemlich teuer an. Wie viel Geld müssen wir für den Deichschutz aufwenden?
Ja, in Schleswig-Holstein stehen uns pro Jahr etwa 60 Millionen Euro zur Verfügung. Davon investieren wir bis zu 30 Millionen in die Küstenschutzanlagen. 20 Millionen halten wir für das Fachpersonal vor, von der Planung bis zur Unterhaltung der Bauwerke. Und 10 Millionen für die Sachmittel, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszustatten mit Gerät, Fahrzeugen und natürlich dann den entsprechenden Sachen, die sie auch anziehen. Diese Mittel kommen aus dem EU-Haushalt. Der Bund unterstützt über die Gemeinschaftsaufgabe für den Küstenschutz und natürlich mit Landesmitteln, die das Land Schleswig-Holstein zur Verfügung stellt.
Sagt Johannes Oehlerich. Er ist Direktor des Landesbetriebs für Küstenschutz, Naturparks und Meeresschutz. Danke Ihnen für die Information. Ich war mal auf der Insel Helgoland, als die Ausläufer von Hurricane Katrina über die Insel gepeitscht sind. Das war bei uns dann nur noch ein ziemlich heftiger Sturm und es ist auch nichts passiert. Beeindruckend war es trotzdem. Matthias, wenn bei einem, ich sag mal, einfachen, aber starken Sturm schon solche Gewalten arbeiten, dann möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie das bei einer Sturmflut ist. Da kann man sich doch eigentlich nur noch sicher verbarrikadieren oder abhauen.
Ja, das stimmt eigentlich. Also ich war als Jugendlicher ein paar Mal an der holländischen Küste und habe einmal eine Sturmflut tatsächlich da erlebt. Wir waren ein paar Leute und standen in sicherer Entfernung natürlich und haben zugeschaut, mit welcher Wucht das Wasser an den Strand klatschte und dabei Stück für Stück mit sich riss. Ich fand das damals natürlich spannend, weil mir ja nichts passieren konnte und ich in Urlaubsstimmung war. Am nächsten Tag haben wir dann gesehen, was das Wasser angerichtet hatte und wie wenig der Mensch dagegen tun kann.
Die Dünen sollen eigentlich das Land vor solchen Fluten schützen und deshalb sollten die auch eigentlich gar nicht mehr betreten werden.
Genau, und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sich darüber hinwegsetzen und durch die Dünen laufen, als ob das ganz egal wäre. Es ist aber nicht egal, denn erstens sind die meisten Dünenregionen zu Naturparks erklärt worden, in denen man nur auf markierten Wegen unterwegs sein darf, weil seltene Vogelarten dort brüten und weil sie eben einen wichtigen Teil der Befestigung des Landes ausmachen. Sie werden in mühevoller Kleinarbeit mit Dünen, Gras oder Strandhafer bepflanzt, die dem sandigen Untergrund durch ihre Wurzeln Stabilität und damit auch Abwehrkräfte gegen die Sturmfluten verleihen. Wenn wir auf den kleinen Trieben herumlaufen, wachsen sie nicht und können ihre Wirkung nicht entfalten. Also, weil heute Weihnachten ist, ein kleiner Appell: beim nächsten Besuch an der Küste oder auf einer Insel unbedingt die Verbotsschilder beachten, die überall in den Dünen aufgestellt sind.
Naja, ich muss aber auch gestehen, es ist einfach zu schön, da durch die Dünen zu laufen. Trotzdem, es ist klar, wir machen dadurch viel kaputt und wenn das Land von der Flut zerstört wurde, ist davon halt auch einfach nichts mehr übrig. Eine Vernunftsentscheidung also. Über Vernunft und die theoretische Auseinandersetzung, damit geht's auch am nächsten Sonntag. Dann sprechen wir hier bei einer Stunde History über Immanuel Kant und seine Kritik der reinen Vernunft. Euch wünschen wir noch eine wunderschöne Restweihnachtszeit und schöne Tage zwischen den Jahren. Bis dann. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.